Ja. Wer ist wie du? Wer ist dir gleich? Schön, dass du zu Jesus gekommen bist. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wenn du in den Gottesdienst kommst, dann ist eigentlich das Ziel, dass du zu Jesus kommst. Also das alles, was wir hier tun, alles, was wir anbieten können. Wir haben eigentlich nur eine Sache, die wir anbieten können, was ihr sonst nirgendwo bekommt. Und zwar, das ist Jesus zu begegnen. Das ist es, was wir eigentlich wollen. Und wenn du heute deswegen da bist, dann freue ich mich für dich, weil niemand, der zu Jesus kommt, wird jemals hinausgestoßen. Es ist noch niemals passiert und es wird niemals passieren, weil Jesus versprochen hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder, der zu mir kommt, den werde ich annehmen. Und egal, was du ihm bringst und was du ihm vorlegst, er wird alles nehmen und er wird alles in Ordnung bringen, wenn du nur zu ihm kommst. Wir haben in meiner letzten Predigt von dem Verzagten gehört, der Traurige, der schon keine Hoffnung mehr hat, der nicht mehr weiß, ob irgendjemand ihm noch helfen kann und der den letzten Strohhalm gepackt hat, dieser Aussätzige, und versucht hat, vielleicht wird's doch noch gut mit mir. Und er geht an die richtige Adresse und er wirft sich vor Jesus hin. Und das Schöne ist, er ist sich gar nicht sicher, dass Jesus ihm hilft. Er wartet es vielleicht auch gar nicht. Aber er wünscht sich's doch. Und Jesus nimmt ihn an. Er berührt ihn sanft und liebevoll und sagt, ich will so gerne dir helfen. Sei heil. Wusstest du das? Wenn du zu Jesus kommst, müde und abgekämpft und unsicher, dann begegnet Jesus dir ganz sanft. Seine Berührung wird vorsichtig und freundlich sein. Versuch's einfach. Frag ihn. Das kannst du ganz leise machen. Das muss niemand hören. Das kannst du in dir drinnen sagen. Und Jesus wird es hören. Wenn niemand sonst das hört. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, dann frag einfach die Leute um dich herum. Frag hier jemanden, von dem du weißt, dass er Jesus schon kennt. Und die können dir sagen, wie das geht, wie man zu Jesus kommt. Weil das Schöne ist, wenn man Jesus kennt, wenn man versteht, wer Jesus ist, wenn man das wirklich verstanden hat, dann kommt man in einer ganz anderen Art und Weise zu Jesus. Dann kommt man mit einer Sicherheit zu Jesus, die seinesgleichen sucht. Wir haben vorhin das Lied gesungen, ich habe mir den Text nochmal rausgesucht, meine Sorgen sind dir nicht verborgen, und dann singen wir da, du wirst sorgen für mich. Also wir singen nicht, du kannst sorgen für mich oder vielleicht wirst du für mich sorgen oder wenn ich gut genug bin, wirst du für mich sorgen. Nein, wir singen, meine Sorgen sind dir nicht verborgen und du wirst für mich sorgen. Das ist Glauben. Wir voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Auf Gott zu bauen bedeutet, ich setze alles auf ihn und vertraue darauf, dass das hält. Alles, was ich habe, setze ich auf ihn, weil ich weiß, egal wo ich das sonst hinlegen werde, egal wo ich mich sonst draufstellen werde, das wird alles unsicher sein, das wird vielleicht nicht halten, aber ich lege alles auf ihn und er wird für mich sorgen. Das ist ein großartiges Vertrauen, das ist fester Glaube. Das bedeutet es zu glauben. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und zwar sehen wir heute einen Menschen, der Jesus begegnet, und zwar einen Mensch, der voller Glauben ist. Und ich möchte, dass wir uns das ein bisschen anschauen. Was gehört denn dazu, dass man einen festen, starken Glauben hat? Was braucht es dafür? Was muss dafür passieren? Was muss dafür sozusagen in unserem Kopf abgehen? Wie verändert der Glaube unser Leben? Der Mensch, dem wir begegnen, das haben wir vorhin schon ein bisschen gehört, aber der Mensch, dem wir heute begegnen, ist ein sehr selbstbewusster Mann. Er ist ein Offizier in der Armee, in der römischen Armee. Er ist gewohnt, Befehle zu geben. Er fürchtet sich vor nichts und niemandem, aber gleichzeitig begegnet er Jesus mit einer ganz erstaunlichen Zuvorkommenheit, mit ganz viel Demut und einem tiefen Respekt, weil er ganz genau verstanden hat, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, wie viel er von Jesus wusste, aber er hat den Kern von Jesus verstanden. Lesen wir mal die Beschreibung von Matthäus aus der neuen, Als Jesus in Kapernaum eintraf, trat der dort stationierte Hauptmann an ihn heran. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt zu Hause und er hat furchtbare Schmerzen. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Da entgegnete der Hauptmann, Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich doch nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja auch dem Befehl von Vorgesetzten und ich habe meinerseits Soldaten unter mir und sage ich zu dem einen, geh, dann geht er und zu einem anderen, komm, dann kommt er. Er tut dies, dann tut er es. Jesus war sehr erstaunt, das zu hören und er sagte zu der Menschenmenge, die ihm folgte, ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel bei niemand gefunden. Und ich sage euch, aus allen Himmelsrichtungen werden Menschen kommen und sie werden zusammen mit Abraham, Isaak und Jakob ihre Plätze im Königreich der Himmel einnehmen. Aber die Bürger des Reiches werden hinausgeworfen in die tiefste Finsternis. Dort wird dann das große Weinen und Zähneknirschen anfangen. Da wandte sich Jesus dem Hauptmann zu und sagte, geh nach Hause, was du mir zugetraut hast, soll geschehen. Zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Als erstes hier dieser römische Hauptmann, in unserer Stelle steht Hauptmann, weil das so ein bisschen die Entsprechung ist von dem, was wir heute in unserer Armee kennen, aber so wie, wenn ihr so seid wie ich, dann wisst ihr auch nicht, was ein Hauptmann ist. Deswegen habe ich überlegt, Centurio klingt ja viel schöner und deswegen werde ich immer Centurio sagen, weil Centurio, das ist so das Römische, das kennen wir eher aus Filmen. Also wir, wenn wir so Filme schauen und so, dann gibt es da Centurios, aber Hauptmänner kennen wir nicht, die sind nicht so viel wert in unseren Augen. Aber ein Centurio, das ist was Besonderes. Ein Centurio, das ist der Name, bedeutet 100. Also das geht darum, dass er der Anführer einer Hundertschaft von Soldaten ist. Dieser Centurio, der war ein römischer Soldat. Das heißt nicht unbedingt, dass er römischer Bürger war, weil die Römer, die hatten ja ein gigantisches Reich und all die Völker, die sie beherrscht haben, die haben in ihrer Armee auch gedient. Und das heißt, dieser Hauptmann, dieser Centurio, er war aus irgendeinem römischen Volk, aber er war ein Heide. Das ist wichtig für die Stelle. Er war auf jeden Fall kein Jude. Und er diente in der römischen Armee als Centurio. Ein Centurio war in der Anfangszeit der Legion, wurden diese Centurios von den Soldaten selber gewählt. Das heißt, wir würden aus unserer, wenn wir jetzt irgendwie Soldaten wären, dann würden wir aus unserer Mitte einen wählen und ich glaube, wir wären uns einig, wir würden jetzt nicht den Schwächeren wählen und den, der ein bisschen Angst hat und der nicht immer so nach vorne will und so, sondern wir würden schon den wählen, der in unserer Mitte der hervorragendste Soldat, der beste Anführer ist. Den, den wir bewundern, den wir alle respektieren können, den würden wir aus unserer Mitte wählen. Dieser Mann hat sich also über die Zeit in der Armee bewiesen. Man nimmt dort keine Neulinge und wählt sie als Centurio über die Hundertschaft. Wir können davon ausgehen, dass er sich wahrscheinlich im Kampf bewiesen hat, in schweren Situationen besonders ausgezeichnet hat. Er war der hervorragendste Soldat seiner Hundertschaft und deswegen stand er über all denen. Und das Ding war, er hatte das Kommando über die. Das Kommando, das war bei den Römern war das noch sehr, sehr autoritär, also denen ihr Familienbild zum Beispiel, da war der Vater sozusagen alles und er hatte das Recht, alles zu tun, was er wollte und er konnte alles befehlen, was er wollte und ein bisschen so haben sie das auch in der Armee gemacht. Also er konnte befehlen, was er wollte, das sehen wir ja später, er sagt, wenn ich meinen Leuten, die unter mir sind, sage, dann machen die das. So läuft das bei uns. Ich bin der Centurio und ich sage denen, die unter mir sind, gleichzeitig habe ich natürlich Leute, die über mir sind und die, denen gehorche ich dann genauso. Also dieser Soldat, er war besonders ausgezeichnet unter seinen anderen Soldaten. Aber gleichzeitig lernen wir in dieser Stelle noch etwas anderes. Wir lernen etwas über seinen Charakter. Und zwar, er macht sich Sorgen über seinen gelähmten Diener oder Sklaven. Lukas im anderen Evangelium beschreibt uns die gleiche Geschichte. Er gibt uns ein bisschen mehr Informationen. Matthäus hat ein bisschen weniger geschrieben. Matthäus konzentriert sich auf eine besondere Sache, die er uns deutlich machen will. Und Lukas erzählt uns viel genauer, wie das damals abgelaufen ist. Lukas beschreibt nämlich, dass der Hauptmann nicht wirklich selber zu Jesus gekommen ist, sondern dass er jemanden geschickt hat. Also, dass er Leute geschickt hat, die zu Jesus an seiner Stelle reden und sein Anliegen vor Jesus vortragen. Vielleicht einfach nur nebenbei, das muss für uns kein Problem sein. Also manche Leute sagen dann, ah, schau mal, die Bibel hat Widersprüche. Aber das ist ja kein Widerspruch, sondern Matthäus konzentriert sich auf etwas anderes und er lässt die ganzen Rahmenbedingungen weg. Also wir sagen ja auch, Putin ist in Ukraine einmarschiert, obwohl der da gar nicht war, nie. Also der ist da nicht hin. Aber wir sagen es, weil es seine Autorität ist. Er schickt Leute, die das machen. Also er ist es, der das tut. Und so vereinfacht Lukas für uns diese ganze Ereignis, Matthäus das Ereignis für uns, damit wir uns ein bisschen mehr auf das konzentrieren können, was Matthäus wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz, bei Lukas lesen wir, dass dieser Centurio, er fragt die jüdischen Obersten in der Stadt, zu denen er wahrscheinlich gute Kontakte hatte, und er sagt zu ihnen, könnt ihr bitte für mich zu Jesus gehen? Und könnt ihm meine Bitte vortragen. Und diese Ältesten, die jüdischen Ältesten, die kommen jetzt zu Jesus und sie erklären uns mehr über diesen Centurio. Sie sagen wortwörtlich, er ist ein guter Mann und er tut viel Gutes für unser Volk. Er hat sogar die Synagoge für uns gebaut oder bauen lassen. Wenn du wissen willst, wie ein Mann ist, dann gib ihm Macht, sagt man. Dieser Centurio, der hatte Macht. Er war in Kapernaum in dieser Stadt stationiert und dort hatte er Macht zu tun, was er wollte. Die Römer hatten das Recht sozusagen über die Menschen. Sie haben dieses Land erobert und jeder musste ihnen nun gehorchen. Die durften den Menschen auch Befehle geben und die mussten das dann machen. Und die wurden mit der römischen Macht durchgesetzt. Aber er nutzte seine Macht zum Wohl der Menschen. Und das war besonders, weil er ja ein Feind der Juden war. Und eigentlich hassten die Juden die Römer und sie hassten auch die Soldaten und die Besatzungsmacht. Aber dieser Mann wurde von diesen Besiegten, vom Volk seiner Feinde, wertgeschätzt und geehrt. Und das ist was Besonderes. Also das hat er sich wahrscheinlich hart erarbeitet. Da hat er lange beweisen müssen, dass er es wirklich gut mit diesem Volk meint. Dass die besiegt wurden, ihn schätzen und anerkennen. Aber das ist nicht das Einzige. Wir sehen bei ihm noch viel mehr an seinem Charakter und zwar alleine, wie er Jesus begegnet. Das toppt alles. Er begegnet Jesus hier mit einem ganz erstaunlichen Respekt. Immer wieder betont er ja, Jesus, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Er fühlt sich nicht mal würdig, selber mit Jesus zu sprechen, sondern er schickt Leute, er bittet sozusagen andere, für ihn ein gutes Wort einzulegen. Er selber fühlt sich nicht wert genug. Und dann kommt eins der erstaunlichsten Dinge. Er spricht Jesus immer an mit Herr. Dieses Herr, da steht dann Kyrios im Griechischen. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Wenn er Herr sagt, dann dürfen wir das nicht verwechseln wie bei uns. Also in der Schule bringen wir immer den Schülern bei, die sollen immer Herr und Frau sagen zu den Lehrern. Oder in der Arbeit, da redet man sich immer mit Herr und Frau an. Das ist einfach nur so eine Anrede, das ist eine Floskel. Das sagen wir zu allen, das sagen wir auch zu Leuten, die nicht wirklich über uns stehen. Das sagen wir zu Leuten, die zum Beispiel zu uns kommen, der Herr Postbote, der Herr Anwalt, mit dem wir zu tun haben oder sowas. Das sind keine Leute, die über uns stehen, sondern wir nennen sie einfach nur so. Im Neuen Testament, dieses Herr, dieses Wort Kyrios, das wurde nur für jemanden genutzt, der über einem steht. Und ich habe gestern dann extra nochmal nachgeprüft. Im Neuen Testament wird es niemals einfach so benutzt, sondern es wird immer benutzt, um einen Unterschied darzustellen. Da gibt es zum Beispiel diese Stelle, wo Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist das Herr. Diesen Herrn, den sollst du lieben, den Herrn, deinen Gott. Ein Sklave nannte seinen Herrn so, Herr. Als einmal eine Frau Jesus begegnet, sagt sie sogar, die Hunde, die essen die Krumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Dieses Wort Herr macht so einen riesigen Unterschied, dass man sogar Hunde und ihre Herren so nennen kann. Dieses Wort haben die Juden benutzt, wenn im Alten Testament, wenn da der Name Gottes steht und sie wollten das übersetzen, dann haben sie dieses Wort hingeschrieben. Da haben sie geschrieben Herr, Kyrios. Und dieses Wort, der Centurio, als er zu Jesus kommt, da benutzt er dieses Wort. Eigentlich war er selber der Herr in Kapernaum. Jeder, wer ihm begegnet ist, musste ihn so ansprechen. Jeder, der ihm begegnet ist, musste seinen Kopf ein bisschen runterhalten und sich demütigen vor ihm. Und wenn er mit ihm geredet hat und er ihm was gefragt hat oder gesagt hat, dann haben sie zu ihm gesagt, ja Herr, nein Herr, ja Herr, hier. So war er. Er war der Herr, weil er die Macht hatte über allen. Er war die Macht Roms auf den Straßen von Kapernaum. Aber jetzt begegnet er Jesus und der dreht diese Rolle einfach um. Und er sagt, Jesus, du bist der Herr. Und wisst ihr, was ich so besonders finde ist, die Verse davor, da war ja dieser Aussätzige, der zu Jesus gekommen ist und sich vor Jesus auf die Füße, auf den Boden geworfen hat. Der hat sich auch vor Jesus gedemütigt. Aber ich habe überlegt, das ist eine andere Art von Demut. Wisst ihr, das ist nichts Schlechteres, aber diese Demut von diesem Aussätzigen, sie kommt aus seiner Verzweiflung. Er ist verzweifelt. Jesus ist seine letzte Chance. Sonst kann er nicht leben. Sonst ist sein Leben nichts mehr wert. Und er wirft sich vor Jesus hin und hofft einfach nur, dass Jesus noch irgendwas tun kann. Also es ist die Demut der Verzweiflung. Der Hauptmann hier, er ist gar nicht wirklich verzweifelt. Seine Demut, die ist ganz genau durchdacht. Er weiß ganz genau, warum er Jesus so nennt. Er könnte auch Jesus höflich Rabbi nennen. Rabbi wäre Lehrer. Aber es würde nicht so einen Unterschied machen zwischen den beiden. Er ist Centurio, der ist Rabbi und so nennen die sich gegenseitig. Er sagt zu ihm Rabbi, der sagt zu dir Centurio. Nein, aber er will ganz deutlich machen, ich habe was verstanden. Ich kenne dich, Jesus. Ich kenne dich und du bist nicht ein Rabbi. Du bist nicht jemand, dem ich höflich begegnen will, sondern du bist jemand, der über mir steht. Unvorstellbar über mir steht. Er hat Jesus wahrscheinlich ganz genau beobachtet. Und was ich vorhin schon gesagt habe, ich weiß nicht, wie viel er von Jesus wusste. Er wusste vielleicht gar nicht so viel von Jesus. Aber das, was er von Jesus gewusst hat, das hat ihm ausgereicht. Und er hat sich aus diesem Wissen sich überlegt, was das bedeutet. Und das hat für ihn so viel bedeutet, dass er sich nicht mal traut, Jesus persönlich anzusprechen. Und dass sogar als Jesus sagt, komm, ich komme in dein Haus, da sagt er nein. Ich bin es nicht wert, dass du, Herr, in mein Haus kommst. Du hast bei mir nichts verloren. Du stehst so weit über mir. Ich will nicht, dass du auch nur zu viel deiner Zeit für mich aufopferst, weil das bin ich nicht wert. Ich bin es nicht würdig, dass du mich beachtest. Das ist die Einstellung, die er Jesus gegenüber hat. Und wieder nicht aus Verzweiflung heraus, sondern ganz bewusst. Er hat sich das so genau überlegt und hat gesagt, nein, Jesus ist zu wertvoll, zu groß. Ich habe bei ihm nichts verloren und er soll seine Zeit nicht mit mir verschwenden. Dieser Centurio würde uns eigentlich alle beeindrucken. Er war kein weinerlicher Waschlappen oder so, der sich nicht traut, jemand einzuladen. Ich weiß, manchmal trauen wir uns nicht, Leute einzuladen, weil wir dann Angst haben vor denen oder was sagen die dann, die haben unser Wohnzimmer nicht aufgeräumt und dann merken die das. Der Centurio war so nicht. Der ist in den Krieg gezogen und der ist nach vorne in der ersten Reihe gewesen. Der war einer der besten Soldaten. Der hatte keine Angst davor, Jesus einzuladen. Er hat ganz genau gewusst, wer Jesus ist. Und deswegen hat er sich so demütigt. Wieso hat er so ein niedriges Bild von sich? Und ich glaube, es liegt daran, wer Jesus für ihn war, was er von Jesus verstanden hat. Also als erstes, der Centurio, er demütigt sich so unendlich unter Jesus. Und ich glaube, dass er das deswegen macht, weil er Jesus seinen Platz kennt, weil er weiß, weil er verstanden hat, wer Jesus ist. Ich weiß nicht, ob du verstanden hast, wer Jesus ist. Und ich glaube oft, dass ich nicht verstanden habe, wer Jesus ist. Weil es gibt ein Zitat von Calvin, er sagt, Gottes echte Weisheit bedeutet, dass man sich selber erkennt und dass man erkennt, wer Gott ist. Und diese beiden Dinge zusammen, je mehr ich verstehe, wie ich bin, umso größer wird mir Gott. Und je mehr ich verstehe, wie groß Gott ist, umso kleiner werde ich. Und das gehört zusammen. Und je mehr, und echte Weisheit bedeutet, ich erkenne den Unterschied. Und wisst ihr, wie der Unterschied ist? Der ist unendlich. Wir haben eine Ewigkeit Zeit, diesen Unterschied rauszufinden, wie niedrig wir sind und wie wenig wir können und wie sehr wir auf Gott angewiesen sind. und wie groß und mächtig Gott ist und wie schön er alles macht und wie herrlich es ist, zu ihm zu kommen und wie gut er zu uns ist. Wie leicht es ist, wenn er uns alles abnimmt und wir ihm alles anvertrauen können. Und das hier, und ich glaube, dieser Centurio, er hat sich verstanden, weil er Jesus verstanden hat. Und deswegen kommt er mit dieser Demut zu ihm. Der Centurio kennt den Platz Jesu, er hat wahre Gotteserkenntnis. Der Centurio hat wahrscheinlich einfach geguckt, was Jesus macht. Und dafür brauchte er nicht viele Sachen von denen, die Jesus macht. Und er hat sich das angeschaut, was passiert. Die Leute bringen einen Gelähmten zu Jesus. Und was macht Jesus? Jesus sagt, sei heil. Und dann ist er heil. Der Centurio kriegt Nachricht, gestern war ein Sturm auf dem Meer und die Fischer erzählen, und der Sturm hat auf einmal aufgehört. Und der Centurio kriegt Nachricht, da sind die Fischer, die erzählen, dass Jesus mit ihnen im Boot war und der ist einfach aufgestanden und er hat dem Wind gesagt, pst, und der Wind war leise. Und er hat den Wellen gesagt, sie sollen aufhören und dann haben sie aufgehört. Und der Centurio, der hat sich diese Sachen angeschaut und er hat gesagt, ich verstehe, wer Jesus ist. Ich weiß, wer Jesus ist. Und er fasst es dann zusammen. Wir haben diese Verse 8 bis 9. Wir können die nochmal lesen. Da entgegnete der Hauptmann, also die Verse 8 bis 9 in unserer Stelle, da entgegnete der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja auch dem Befehl der Vorgesetzten. Ich habe meinerseits Soldaten unter mir. Sage ich zu dem einen, geh, dann geht er und zum anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das, dann tut er es. Also er sagt, schau mal, Jesus, ich habe verstanden, wer du bist. Ich habe mir überlegt und ich habe gemerkt, so funktionierst du. Schau mal, ich bin jemand, der Autorität hat. Die Leute, die über mir sind, die haben über mich Autorität. Die sind der Boss über mich. Wenn die sagen, ich soll etwas tun, dann mache ich das. Wenn die sagen, renn da nach vorne auf die Feinde zu, und kämpf, auch wenn es dein Tod bedeutet, dann springe ich auf und dann renne ich dahin, auch wenn es mein Tod bedeutet. Und ich habe Leute unter mir und wenn ich zu ihnen sage, die Lage ist aussichtslos, aber wir sind die Letzten, die hier noch stehen und wir geben unser Leben hin, damit wir die dort hinten sich zurückziehen können, dann machen meine Diener das. Meine Knechte, meine Soldaten, die werden ihr Leben geben, weil ich es ihnen sage. Ich befehle und die gehorchen. Und ich habe verstanden, wie das bei dir läuft. Du befiehlst und alles gehorcht. Du befiehlst der Krankheit und sie macht genau das, was du sagst. Du befiehlst dem Sturm und er macht genau das, was du sagst. Für Jesus war jede Krankheit nur ein Diener, der Jesus zu absolutem Gehorsam verpflichtet war. Und das hat der Centurio verstanden. Er hat verstanden, Jesus, alles in dieser Welt, alles ist dein Diener. Und was du sagst, wird alles immer geschehen. Immer. Jesus könnte mit einem Befehl jeder Krankheit auf der Welt verbieten und es würde passieren. Jesus hätte damals sagen können, es gibt auf dieser Welt niemanden mehr, der krank ist und es würde in diesem Augenblick niemand mehr krank sein. Jesus könnte das heute sagen. Es gibt keine Krankheit mehr und dann würde es heute hier auf der ganzen Welt keinen einzigen Kranken mehr geben. Niemand. Wisst ihr, wir hören das immer wieder und deswegen sind wir, glaube ich, abgestumpft. Für uns bedeutet es wahrscheinlich gar nichts mehr. Vor allem zum Beispiel jetzt bei Krankheit oder so, da sind wir dann immer so, ja, Jesus kann alles machen, aber die Ärzte, die haben das falsch gemacht oder hoffentlich erkennen die, woran das liegt. Ja, Jesus kann das schon machen, aber hier, der hat es wieder falsch gemacht. Oder ich bin zu spät zum Arzt gegangen. Jesus, du kannst es. Aber glauben wir wirklich das, was der Centurio geglaubt hat? Sieht Jesus wirklich so aus in unseren Augen? Hat er wirklich die Autorität? Ich glaube, wir sind abgestumpft. Uns beeindruckt es nicht mehr. Wir haben in der Kinderstunde alle Geschichten gehört. Und wir wissen immer, ja, Jesus sagt dann und dann werden die gesund. Aber das hat mit unserem Leben irgendwie nichts mehr zu tun. Wir sehen uns gar nicht mehr in Relation zu diesem Jesus, der ist gar nicht mehr echt für uns. Das ist für uns eine Geschichte, eine Kindergeschichte, die wir unseren Kindern sogar erzählen, ganz begeistert erzählen. Aber wir erwarten nicht, dass dieser Jesus wirklich das kann oder dass er das wirklich tut. Wisst ihr, was das für unser Leben bedeuten würde, wenn wir Jesus so erkennen würden, dass er wirklich so ist? Ich weiß nicht, ihr kennt doch alle dieses Ereignis, als Jesus im Boot von Petrus sitzt, die fahren raus und dann sagt Jesus, wirf die Netze aus. Du hast die ganze Nacht nichts gefangen, wirf aus. Und Petrus weiß, das ist eigentlich dumm, sowas zu tun, da fängt man nichts. Um die Uhrzeit sind alle Fische weit unten, man fängt nichts. Aber Petrus sagt, ja okay Jesus, wenn du das sagst, dann machen wir das. Und Petrus wirft die Netze raus und gefühlt wollen alle Fische aus dem ganzen Galiläischen Meer, die wollen alle in dieses eine Netz. Und das Netz fängt an zu reißen, die rufen verzweifelt ein zweites Boot und zerren mit Mühe und Not irgendwie das alles noch an. Beide Boote fangen fast an zu sinken. Und die Fische wollen nicht aufhören zu kommen. Alle Fische im Meer sind nur da, weil Jesus sie da haben will. Und sie sind ihm zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Da, wo er will, da gehen sie hin. Und wenn er sagt, hier ist das Netz, dann springen die da alle da rein. Und was passiert? Petrus fällt auf die Knie und er sagt, Jesus, geh weg von mir. Ich habe Angst vor dir. Ich fürchte mich vor dir. Als der Sturm das Fischerboot hin und her wirft, und Jesus schläft, da rufen ihn die Jünger und er steht auf und er befiehlt Wind und Wellen. Und Wind und Wellen, die haben ja keine Ohren, die haben auch kein Gehirn, die können nicht denken, die können nichts. Aber Wind und Wellen können gehorchen, wenn Jesus was sagt. Und sie gehorchen ihm unbedingt sofort. Alles ist seinem Befehl unterworfen. Und als das geschieht, was passiert da? Die Jünger erschrecken sich, die fürchten sich vor Jesus. Und die sagen, was ist das für ein Mensch, dem selbst Wind und Wellen gehorchen. Und die Jünger, die verstehen das nicht. Die Jünger, die haben Jesus nie wirklich so gesehen. Aber der Centurio, der so wenig von Jesus wusste, dem hat es ausgereicht. Der hat verstanden, wenn Jesus so ist, was das bedeutet. Wer Jesus dann sein muss. Jesus muss der sein, der alle Macht und Autorität hat. Er hat verstanden, Jesus ist unvergleichbar. Dieser Jesus, dem Krankheit, Tod, Sonne, Mond, Sterne, Wind und Wellen, alles, was wir uns vorstellen können, gehorchen. Der hat auch die absolute Vollmacht und Autorität über mein kleines Leben und ich bin es nicht mal wert, mit ihm zu sprechen. Und wisst ihr, der Centurio hatte einen Nachteil, den wir nicht mehr haben. Der Centurio wusste nicht, weil es ihm niemand gesagt hat, er wusste nicht, dass er zu Jesus kommen darf. Weil er ein Heide war und die Juden haben ihm immer wieder gesagt, du bist unrein, wir kommen nicht in dein Haus, wir sind das Volk Gottes, du bist ein Heide. Und er wusste, wer Jesus ist, aber er wusste noch nicht, dass er zu Jesus kommen darf und er wusste auch nicht, dass Jesus für ihn gekommen ist. Aber wir wissen es doch heute. Wir wissen, wir haben all die Versprechen, die Jesus gibt. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch Ruhe geben für eure müden Seelen. Es gibt keine Last, die wir tragen, die Jesus nicht unbedingt gehorcht, die nicht genau das tun würde, was Jesus sagt, in dem Augenblick, wo Jesus es will. Es gibt kein Problem, kein Berg, der vor uns liegt, den Jesus nicht überwinden kann. Und er verspricht uns, ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wenn wir so wie der Centurio Jesus verstehen würden, dann würden wir viel ruhiger sein. Jesus war erstaunt über diesen Centurio. Und er sagt, im Volk Gottes selber gibt es sowas nicht. Ich habe sowas da nicht gesehen. Die Jünger, ich habe es vorhin doch gezeigt, die Jünger, die erschrecken sich immer nur, wenn Jesus das macht. Und sind völlig schockiert und sagen, wie kann das passieren? Der Centurio hat es gleich durchschaut. Monatelang, jahrelang waren seine Jünger bei ihm in der Schule, aber sie haben ihn nicht verstanden. Und ich glaube, wir können sie verstehen, oder? Wir sind ja auch jahrelang, also ich war in der Kinderstunde und habe die ganzen Geschichten über Jesus gehört. Ich weiß alles über Jesus. Aber wenn ich ein Problem habe, dann mache ich mir schrecklich Sorgen. Dann überlege ich mir, wie ich das irgendwie lösen kann. Was muss ich tun? Wem muss ich anrufen? Wer kann mir helfen? Wo kann ich Hilfe bekommen? Wer ist schuld, dass das alles so gelaufen ist? Weiß ich nicht, wer Jesus ist? Warum ist er nicht meine erste Adresse? Warum gehe ich nicht zu ihm, sag ihm das? Und er hat versprochen, dass er für mich sorgen wird. Wir haben ja vorhin das Lied gesungen und ich sage es nochmal. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Und dann sage ich, und du wirst sorgen für mich. Wenn ich meine Sorgen bei ihm ablege, dann wird er für mich sorgen. Er hat es versprochen. Und er kann es auch machen. Es gibt ja nichts, was ihm nicht gehorchen würde. Ich kann voll Ruhe und Gelassenheit sein. Und natürlich werde ich dann noch jemand anrufen, der dann vielleicht kommt und mir vielleicht bei meinem Problem helfen kann. Aber ich werde es ruhig tun können. Ich werde es ohne Furcht tun können, weil ich weiß, wer Jesus ist und weil ich weiß, was er mir versprochen hat. Wisst ihr, das Schockierende ist, das, was Jesus dann später sagt, in unserer Stelle. Er sagt, wisst ihr, die Söhne Abrahams, das Volk Gottes, die werden rausgeworfen und solche Leute werden im Himmel sein. Der Zenturio lernt den Heiland kennen. Der Zenturio bekommt ewiges Heil versprochen von Jesus. Und das ist das, was ich glaube, was hier drin steht. Jesus verspricht ihm sozusagen das ewige Heil. Er sagt, dieser Zenturio hat einen Platz. Die Leute werden kommen von Osten und von Westen, von überall und sie werden alle einen Platz bei mir bekommen. Das Volk Israel dachte, sie wären die Einzigen, die dort oben sitzen werden bei Gott, mit Abraham und mit den Vätern im Himmel. Aber er sagt, nein, viele von euch, vor allem die, die nicht mich sehen, wie ich bin und die nicht an mich glauben, die werden hinausgeworfen dort, wo Zähne knirschen und heulen ist, für immer. All die frommen Leute sind verloren. All die Leute, die selber so viel können, die so besonders sind, die Bibel auswendig können, das mussten viele von den jüdischen Jungs, die mussten die Bibel auswendig, die Tora, große Teile auswendig lernen. Sie werden hinausgeworfen. Viele Leute, die viel spenden, werden hinausgeworfen. Viele Leute, die viel Gutes tun, werden hinausgeworfen. Sie werden ewig heulen vor Verzweiflung, Schmerz und mit Zorn, mit den Zähnen knirschen. Warum? Weil sie Jesus nicht erkennen und weil sie Jesus nicht anerkennen. Weil Jesus für sie einfach nur irgendwer ist. Und wisst ihr, das Interessante ist ja wirklich, das Volk, die glaubten ja all die Geschichten über Gott. Aber Gott war für sie weit weg. Er war für sie niemand, das hat für sie nichts bedeutet. Für den Zenturio hat Jesus was bedeutet. Er hat ihn verstanden und er hat sich ihm unterordnet. Er hat gesagt, du bist mein Herr, du stehst über mir, du hast die Autorität und ich erkenne das an. Ich weiß, wer du bist. Das ist diese eine einzige Sache, die wichtigste Erkenntnis. Das ist die Essenz von echtem Glauben. Wahrer Glaube, der erkennt Jesus an und er beugt sich vor Jesus. In Philipper 2 gibt es eine Stelle, da wo Jesus erniedrigt wird, wo er sich selber erniedrigt und dann steht am Ende, darum hat Gott ihn über alles erhöht und er hat ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Und vor dem Namen Jesu wird sich einmal jedes Knie beugen. Von allen, ob sie im Himmel sind oder auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist Herr. So wie der Hauptmann das gesagt hat, Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Das ist es, das ist das Wichtigste, was es in diesem Universum gibt. Das Einzige, was wir sozusagen erkennen und verstehen müssen, dass Jesus Herr ist über alles. Dass er befiehlt und alles gehorcht und ich mache das Gleiche, ich will das Gleiche tun. So wird Gott, der Vater, geehrt. Wenn du Jesus so anerkennst, so wie der Hauptmann, dann wird Jesus für dich sorgen, für Zeit und Ewigkeit. Genauso wie für diesen Zenturio. Der Zenturio kennt dann keine Unsicherheit mehr. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich lese hier, wenn man manchmal so die Zeitungen liest, ich habe schon gar keine Lust mehr, weil dann kriegt man immer nur Sorgen. Dann Kriegsgeschrei und Kriege und dann macht man sich Sorgen. Wir glauben schon an Jesus, aber Jesus ist so weit weg und die bösen Politiker, die machen ja alles falsch und die Autokraten, die geben ihren Launen nach und dann greifen sie an. Die sind alle hier und Jesus ist weit weg. Oder die wirtschaftliche Lage, die so unsicher ist. Werden wir noch eine Arbeit haben in 5 Jahren? Werden wir uns das alles noch leisten können? Wo geht es hin mit den Preisen und so? Wie soll das alles noch funktionieren? Jesus ist irgendwie weit weg. Die Politiker entscheiden das ja alles. Also die haben ja alles in der Hand. Und wir beten dann, Jesus, hilf uns. Und dann versuchen wir, alles in Ordnung zu bringen. Als ob das 2 verschiedene Welten sind. Der Zenturio hatte ein anderes Bild von Jesus und von seiner Welt. Vielleicht saß der Zenturio am Bett seines Knechtes und hat diese jüdischen Ältesten zu Jesus geschickt Jesus ist weit weg. Jesus ist nicht dort, wo der Kranke ist. Jesus ist weit weg. Aber obwohl Jesus nicht zu sehen war in der Stadt, irgendwo in der Stadt war, hat der Zenturio trotzdem verstanden, Jesus hat auch hier die Autorität. Er ist auch hier der Chef. Und was er sagt, wird auch hier passieren. Und so ist es bei uns auch. Was Jesus sagt, wird hier in dieser Welt passieren. Und nichts, was in dieser Welt passiert, passiert ohne seine Kontrolle. Er befiehlt und alles geschieht. Und wenn wir in Sicherheit leben wollen, dann müssen wir nicht die richtige Partei wählen, dann müssen wir nicht unser Haus schützen, dann müssen wir nicht aufpassen, mit wem wir zu tun haben und dann müssen wir nicht Kampfsport lernen, sondern dann müssen wir einfach nur Jesus kennen und ihn fragen, hilfst du mir? Passt du auf mich auf? Und Jesus sagt, ich pass auf, bin da. Wenn du willst, wenn du möchtest, komm zu mir mit all deiner Last und leg sie bei mir ab. Ich bin der Chef. Ich sage, o arme Seele, wenn wir Jesus doch nur so sehen würden. Wenn wir seine Autorität verstehen würden. Wenn wir das sehen würden, dann würden wir uns nicht mehr fürchten vor dem, was das Schicksal für uns bereithält. Sondern wir würden alles ruhig aus seiner Hand nehmen, was uns im Leben passiert. Wisst ihr, ich möchte eine Sache noch nebenbei anhängen, und zwar, Jesus sagt ja diesem Mann, er hat einen starken Glauben. Und ich glaube, wir haben oft ein falsches Verständnis von dem, was starker Glaube bedeutet. Wir haben, in gewissen Kreisen hat sich das so breit gemacht, starker Glaube bedeutet, wenn du betest um etwas, zum Beispiel um ein Auto, mach jetzt mal ein Auto, und dann musst du, wenn du wirklich glaubst, dann glaubst du, dass du es auch bekommst. Also dann bete darum, dann sagt Gott auch die Farbe und sowas alles und dann glaub, dass du es bekommst. Und dann sagen die Leute, das ist starker Glaube. Und wenn du sagst, ja, ich weiß nicht, ob Gott mir das gibt, weil ich habe ja eigentlich schon zwei Autos und eigentlich brauche ich ja keins, aber ich will halt eins und so. Wisst ihr, das ist nicht Glaube, das ist Anmaßung. Starker Glaube bedeutet nicht, dass ich glaube, dass Gott alles tut, was ich will. Starker Glaube bedeutet, ich weiß, dass Gott alles tun kann und dass alles in seiner Macht liegt und dass er alles tun wird, was er mir versprochen hat, dass er auf mich aufpassen wird in Zeit und Ewigkeit. Warum? Weil er es versprochen hat. Und starker Glaube bedeutet, ich nehme das, was Jesus mir gibt und ich glaube, dass er es ist, der es mir gibt. Starker Glaube bedeutet, dass ich nicht Angst habe vor dem, was die Regierung mir antun könnte. Sondern dass ich weiß, egal was die mir tun, ich nehme es aus Jesus seiner Hand an. Er ist nämlich der Chef. Er gibt mir diese Dinge. Und wenn mir etwas Schlimmes zustößt, dann bedeutet starker Glaube, dass ich sage, Herr, wenn du das mir gibst, dann glaube ich dir, dass es gut ist für mich. Das ist starker Glaube. Schaut mal, weil diese andere Definition von Glaube würde ja nicht mal bei Jesus funktionieren. Als Jesus im Garten Gethsemane betet, sagt er, bitte lass diesen Kelch von mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus hat nicht gesagt, Jesus, sein starker Glaube hat nicht darin bestanden, dass er Gott zwingen konnte, alles zu tun, was er gerade Lust hatte. Und er wollte das halt nicht. Sondern sein starker Glaube war, dein Wille geschehe. Wenn du, so wie du es führst, so wird es gut sein. Das bedeutet starker Glaube. Und das ist eigentlich auch genau das, was der Zenturio hier sieht. Er sagt, Jesus, du bist Herr über alles. Alles gehorcht deine Befehle und ich auch. Du bist mein Herr. Ich stelle mich unter dich. Ich vertraue mich dir an. Was hindert uns, mit so einem Vertrauen zu Jesus zu gehen? Warum sind wir nicht so wie dieser Zenturio? Das wäre unsere ewige Rettung. Das wäre unsere ewige Sicherheit. Das wäre unsere ewige Ruhe. Wir wären so ruhig. Nichts, was uns geschieht, würde uns mehr so richtig Angst machen. Natürlich würde es uns wehtun, wir würden sogar uns Sorgen machen oder so, aber wir würden immer sofort zu Jesus gehen und sofort bei ihm Ruhe finden. Oft, wisst ihr, ich glaube, es gibt so zwei Dinge, habe ich mir überlegt. Unser eigener Wille, weil oft wollen wir gar nicht das, was Jesus will. Oder? Also Jesus, wir wissen schon, was Jesus will, aber das passt nicht so richtig zu unserem, wie wir uns unser Leben vorgestellt haben. Wir wollten mit den Freunden abhängen, wir wollten dieses und jenes tun und wir wissen, eigentlich mag Jesus das nicht. Aber wir wollen es trotzdem machen. Und deswegen werden wir uns Jesus nicht ganz anvertrauen, weil ja, der Weg, den Jesus geht, der ist nicht so schön. Den wollen wir nicht. Deswegen machen wir so kleine Anpassungen. Wir sind ein bisschen frommer, Wir gehen vielleicht öfter in den Gottesdienst, vielleicht gehen wir sogar in die Bibelstunde, das muss reichen. Aber ganz Herr in unserem Leben wird Jesus nicht sein. Vielleicht hast du Angst, dass Jesus dir was wegnimmt, was dir wichtig ist. Aber wisst ihr, wer Jesus kennt, der kann ihm glauben und vertrauen. Wenn Jesus dir etwas wegnimmt, dann nicht, um dir zu schaden, sondern immer nur, weil es gut ist für dich. Das hat er versprochen. Wenn du zu ihm gehörst, keine Sorge. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und das andere ist so ein bisschen, weil Jesus ist gefährlich. Jesus ist gefährlich, wisst ihr warum? Weil Jesus kann uns Wege führen, vor denen wir uns fürchten. Ich kenne einen Menschen, die sagt, sie traut sich nicht, zu Jesus zu beten, so Herr, führe mich, wohin du willst, weil sie hat gesagt, vielleicht führt er mich nach Afrika und da will ich wirklich nicht hin. Also so in der Art, Jesus ist gefährlich, er führt uns vielleicht dorthin, wo es uns nicht gefällt. Und er macht Dinge, die uns nicht gefallen. Und das ist auch das, was die Menschen oft stört. Wenn Jesus wirklich die Macht hat, Krankheit zu geben und Gesundheit zu geben, dann bedeutet das ja, jede Krankheit, die du hast, die hat er gegeben. Und diesen Jesus, den mögen viele nicht. Weil er unkontrollierbar ist. Weil er tut, was er für richtig hält und nicht, was wir für richtig halten. Und das gefällt uns oft nicht. Aber der Zenturio hat Jesus gesehen und hat gesagt, Jesus ist Herr. Alles, was er tut, alles, was er will, geschieht und ich beug mich unter ihn. Ich erkenne ihn an und ich glaube, das Gleiche würde uns gut tun. Amen. Ich bitte euch, dass ihr aufsteht. Ich werde noch beten und dann. Herr Jesus, wir kommen zu dir, weil du uns rufst, weil du uns anbietest, dass wir Ruhe und Frieden bei dir finden. Weil du uns anbietest, dass du uns trägst und hältst, dass du uns sicher führst durch Zeit und Ewigkeit, dass du uns durch Leben und Tod tragen wirst. Und weil wir dich kennen, wissen wir, dass das kein leeres Versprechen ist. Du wirst es tun. Und wir legen uns in deine Hände, Herr, und wir beugen uns vor dir. Wer ist wie du? Und ich bitte dich, dass du unsere Sorgen nimmst, unsere Furcht vor dem, was die Zukunft bereithält und dass du uns diesen tiefen Glauben und dieses tiefe Vertrauen gibst, dass all das, was geschieht, in deiner Hand wirklich liegt und dass du es gut meinst mit uns und dass uns das ausreicht, dass wir mutig ins Morgen gehen. Bitte segne uns, Herr. Ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde segnest, dass das uns kennzeichnet, dass wir von diesem Jesus, von diesem mächtigen, herrlichen Jesus reden und dass Menschen, wenn sie uns begegnen, dir begegnen, damit auch sie gerettet werden können, damit sie Ruhe finden für ihre geplagten Seelen. Bitte sei du da, Herr. Amen.